Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem europapolitischen Podcast Götterfunken. Das ist schon die 21. Folge von unserem Format Europa erklärt. Und ich bin Finn, heute wieder mit dabei.
Ja, ich bin Nele. Ich arbeite ja auch hier im EEZ und heute wollen wir uns mal ein bisschen intensiver mit einem ganz spannenden Thema beschäftigen, und zwar dem europäischen Binnenmarkt. Also alles, was sich so rund um das Thema Wirtschaft dreht. Der Binnenmarkt, kann man eigentlich so sagen, ist an sich das Herz der europäischen Einigung. Also der Binnenmarkt ist so das, womit ja auch die EU so ein Stück weit gestartet ist. Also es gab ja, wenn man jetzt ein bisschen in die Geschichte der EU reingeht, so eine Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die EGKS. Und daraus ist ja so das erste Wirtschaftsbündnis auf europäischem Boden erwachsen, wo wir ja mittlerweile ja die EU haben. Und die wirtschaftliche Integration wird dahingehend ganz oft auch als die große Erfolgsgeschichte der europäischen Integrationspolitik beschrieben. Und diese Wirtschafts- und auch Währungsunion, also wir haben ja hier großteils auch den Euro auf dem Kontinent Europa, ist sozusagen eine weltweit einzigartige Stufe von ja, wirtschaftlicher Integration zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten. Und besonders Deutschland ist da ja relativ erfolgreich mit oder profitiert davon sehr, weil die vor allem die exportierende Wirtschaft in Deutschland stark davon abhängig ist, eben ja einfach und gut in die anderen EU-Staaten ihre Produkte, die hier produziert werden, ja verkaufen zu können.
Stichwort Exportweltmeister. Dann fragen wir uns einfach mal kurz, was ist denn hier die wirtschaftliche Integration? Was bedeutet das denn? Du hast das ja schon einmal aufgegriffen, ist ja auch so ein bisschen Fachbegriff. Also da gibt es verschiedene Abstufungen. Und die erste Stufe ist, und das ist auch so ein Begriff, den haben bestimmt alle schon mal gehört, Freihandelszone. Das ist einfach eine Zone, in der es keine Zölle und so wenig wie möglich Handelshemmnisse zwischen den teilnehmenden Staaten gibt. Zölle, das ist natürlich eine Abgabe, die kennen natürlich viele. Also das benutzen Staaten oder Zoll oder eine Zollunion, was ja die Europäische Union ist. Dazu aber später noch ein bisschen mehr, um den eigenen Markt zu schützen und eine Strafzahlung, also wenn von, jetzt fällt mir kein Beispiel ein, aber die Debatte um die Strafzölle für Elektroautos aus China, das heißt natürlich, wenn ich dann sage, ihr müsst so und so viel extra Geld, wenn ihr das in den europäischen Markt einführt, bezahlen, dann lohnt sich das natürlich weniger und damit schützt man die heimische Industrie, ne? Genau, das sind Zölle. Und ein Beispiel für so eine, ja, erste Stufe der wirtschaftlichen Integration, also eine Freihandelszone, wäre NAFTA. Das ist eine Freihandelszone zwischen den USA, Kanada und Mexiko.
Wenn wir jetzt da so eine Stufe höher gehen, das hast du eben schon mal kurz angerissen, ist der Begriff Zollunion. Dabei geht es halt nicht nur um so eine Freihandelszone, wo man dann miteinander einfach handeln kann, sondern das impliziert eine komplette Abschaffung der Zölle zwischen allen teilnehmenden Staaten. Also wie gesagt, die EU ist so eine Zollunion. Das heißt, es gibt hier, wenn ich jetzt, keine Ahnung, aus Frankreich mein Produkt nach Deutschland importieren möchte, muss ich da keinen Zoll drauf bezahlen. Und das bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, dass man dann für alle Staaten, die in dieser Zollunion ja vertreten sind oder die eben dabei sind, dass die dann einen großen gemeinsamen Außenzoll gegenüber Drittstaaten haben. Also wie wir eben schon hatten mit dem Beispiel aus China, egal ob es jetzt einen Strafzoll drauf gibt oder nicht, egal was China jetzt in die Europäische Union importieren möchte, einbringen möchte, muss ein Zoll drauf gezahlt werden und das ist eben dieser gemeinsame Außenzoll der Europäischen Union.
Ja, der nächste Schritt war dann, nachdem man in Europa eine Zollunion auch errichtet hat, darüber hinaus noch weiter zu gehen und zusätzlich noch einen gemeinsamen Markt zu schaffen. Da ist die Idee, dass man die Volkswirtschaften der EU-Mitgliedsländer zu einem einzigen Markt verschmelzt, um dann wirtschaftlich noch besser davon profitieren zu können. Da ist dann, was bedeutet das, wenn man einen gemeinsamen Markt hat? Also, dass alle wirtschaftlichen Faktoren, die für die wirtschaftlichen Aktivitäten, für die Produktion und so weiter, dass all diese Faktoren, die dafür relevant sind, dass die sich frei bewegen können. Also so wie innerhalb von China, nehmen wir nochmal China, kann sich natürlich jeder Arbeitnehmer und so weiter frei bewegen. Und wenn man das jetzt mit 27 Staaten umsetzen möchte, das wäre dann auch ein freier Markt und das wäre dann der europäische Binnenmarkt, um den es ja heute geht. Und das wurde weitestgehend realisiert, schon im Jahr 1993, von dem damaligen Kommissionspräsidenten Jacques Delors. Und da Um die anderen Mitgliedsländer zu überzeugen, da gab es dann so eine Studie, die von der Kommission in Auftrag gegeben wurde. Und da wurden dann errechnet, wie da die wirtschaftlichen Vorteile für die EU-Mitgliedstaaten aussehen würden. Also deutlich mehr Wirtschaftswachstum, große Vorteile für den Arbeitsmarkt und so weiter. Und dementsprechend konnte man dann auch alle EU-Mitglieder davon überzeugen, dass man das umsetzen möchte. Und dann gibt es noch ein anderes Abkommen, das ist der Europäische Wirtschaftsraum. Und darüber, über dieses Abkommen, nehmen Island, Norwegen und Liechtenstein auch am Binnenmarkt teil.
Jetzt kann man sich natürlich auch die Frage stellen, naja, was ist denn jetzt zum Beispiel mit der Schweiz? Die Schweiz ist, wie wir alle wissen, nicht Teil der Europäischen Union, aber liegt natürlich mitten im Binnenland auf dem Kontinent Europa. Und vor allem so in dieser Grenzregion Baden-Württemberg-Schweiz gibt es auch ganz viele Leute, die in Deutschland wohnen, in der Schweiz arbeiten oder halt andersherum. Und genau das ist der Punkt, da gibt es halt ganz viele so bilaterale Abkommen, also die EU dann eben mit der Schweiz geschlossen hat, um dieses Land eben auch ein Stück weit an den Binnenmarkt einfach anzubinden, weil das ja auch total sinnvoll ist. Die Schweiz ist jetzt auch kein riesengroßes Land und genau, dadurch ist es, wie wir vorhin im Vorgespräch so ein bisschen rausgefunden haben, es gibt so eine große bekannte Fahrstuhlfirma, ne? Wie hieß die nochmal?
Schindler heißt die.
Schindler Fahrstühle. Also ich habe es auf jeden Fall schon ein paar Mal in meinem Leben gesehen, wenn man sich mal durchliest, von welcher Marke das gebaut wurde. Das ist eine Schweizer Firma und ohne diese Abkommen mit der EU wäre das dem Land oder halt dieser Firma in der Schweiz gar nicht möglich gewesen, auch außerhalb ihres Landes so viele Fahrstühle davon einfach zu verbauen und zu verkaufen.
Es wäre auch gar nicht möglich, so eine große Firma aufzubauen, genau. Weil ne, wenn man diese Fahrstühle nur in der Schweiz verkaufen könnte, dann würde sich das für diese Fahrstuhlfirma gar nicht lohnen und dann würde es diese Firma gar nicht geben.
Und das ist eben so ein Teil, ja, das gehört natürlich auch zum Binnenmarkt, obwohl die Schweiz jetzt kein EU-Mitglied ist. Um das jetzt nochmal ganz kurz mit so einer Definition zu umreißen, also ein Binnenmarkt ist ein großer Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und auch von Kapital gewährleistet wird. Und das sind eben diese vier Grundeinheiten, Grundbausteine, wie auch immer man das nennen möchte, die einen vollendeten Binnenmarkt letztendlich auszeichnen. Und auf diese vier Grundfreiheiten, nennen wir sie jetzt mal, wollen wir jetzt nochmal ein bisschen genauer eingehen.
Fangen wir an mit dem freien Warenverkehr. Das ist so ein bisschen Kernstück des Binnenmarktes. Bedeutet einfach, das hatten wir auch schon bei der Zollunion und Freihandelszone schon besprochen. Also es gibt einfach keine Zölle zwischen den EU-Staaten und ich kann, was auch immer ich in Deutschland produziere, dann genauso zu dem gleichen Preis auch in Portugal verkaufen. So, und das gehört dann zu dieser Grundfreiheit, freier Warenverkehr. Und da werden dann auch Handelshemmnisse abgebaut. Also man kann keine Gesetze erlassen in Polen, dass nur so und so viel Tonnen Getreide aus Deutschland importiert werden dürfen. Das geht alles nicht. Und dadurch hat man dann diesen freien Warenverkehr. Und was da so ein bisschen, ich glaube, das ist auch so ein interessantes Beispiel, wo diese Vorteile dann auch so ein bisschen greifbarer werden. Es gibt auch Maßnahmen oder Gesetze, die letzten Endes, wo nicht drin steht, man darf nur so und so viele Produkte da und davon in das Land einführen, sondern halt Gesetze, wo man um die Ecke, würde ich jetzt mal sagen, um die Ecke herum mit anderen Regeln das versucht zu beschränken, wie viele Produkte in das eigene Land kommen. Und da hat Nele ein Beispiel.
Genau, also es gibt verschiedene staatliche Vorschriften, wo alles ganz genau geregelt ist, wie zum Beispiel auch Lebensmittel irgendwie verpackt werden. Und in Belgien gab es so eine Vorschrift, dass Margarine nur in einer ganz speziellen Würfelform verkauft werden darf. Also wirklich halt wie so ein Quader. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, okay, wir gehen hier in Deutschland im Supermarkt einkaufen, eigentlich kennen wir Margarine ja viel mehr in diesen Plastikschalenbechern. Also
ja, die hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen.
Genau, ne? Oder kennt es irgendwie aus vom Frühstückstisch, was auch immer. Und bei uns werden die halt in einer ganz anderen Form einfach verpackt. Und das bedeutet, wenn ein deutscher Margarinenhersteller, egal welcher jetzt, das so in dieser Form produziert, kann das dann oder konnte das zu dem Zeitpunkt halt gar nicht nach Belgien verkauft werden, weil die das ja die ihre eigene Regelung hatten und da gesagt wurde, nee, bei uns muss das diese Quader, diese Würfelform haben.
Und dann kannst du diese Schalen halt nicht in Belgien verkaufen.
Genau, und das war dann halt so ein Stück weit ein Problem, weil dieses Umpacken in Belgien, also wenn diese Würfelform vorgegeben war, müsste dann ja die Margarine in einer anderen Form, die aus Deutschland importiert worden wäre, noch umgepackt werden in Belgien. Und das kostet natürlich nochmal extra Geld für die Importeure und rechnet sich gar nicht. Und deswegen, um das Dilemma, sag ich jetzt mal, so ein bisschen zu lösen, gab es ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs mit einem sogenannten Verbot für einen Gestaltszwang. Also die haben dann gesagt, okay, das ist unzulässig, wenn ein Land sagt, hey, wir verkaufen dieses Lebensmittel nur in dieser und dieser genauen Form, weil das eben den Warenverkehr, diesen freien Warenverkehr stark beschränken würde und dann eben für das exportierende Land total blöd wäre.
Das ist auch, glaube ich, so ein interessantes Beispiel, um zu schauen, wie die EU unser Leben auch billiger macht. Weil das wäre jetzt so eine staatliche Regel, die dann erfüllt werden muss und das kostet Geld, die zu erfüllen. Aber ich als Verbraucher habe da ja gar keinen Vorteil von, ne? Also das sind Kosten, die ich als Verbraucher mit bezahle, wenn ich diese Margarine kaufe, weil das da einfach rausgeholt wurde und dann nochmal in Würfelform gepackt wurde. Aber wenn man das abschafft, dann wird das billiger für mich und ich habe ja keinen Nachteil. Also
ja, die Butter ist ja, oder die Margarine bleibt ja im Endeffekt die gleiche Margarine. So.
Genau, also ja. Würde ich auch mal so als Beispiel, warum die EU uns wirtschaftliche Vorteile, also ist einfach billiger dadurch geworden, ne?
Ja.
Ja, und diese indirekten Handelsbeschränkungen, die wurden teilweise von den Mitgliedsländern in der EU auch wirklich ja absichtlich eingeführt, ne? Also einfach um weiterhin durch die Hintertür die eigene Industrie so ein bisschen zu bevorteilen und ein bisschen zu beschränken, wie viele Waren dann da letzten Endes doch kommen. Und viele von diesen indirekten Handelsbeschränkungen, die wurden in den 80ern und 90ern abgebaut. Und ja, seit Ende 1992 spricht man dann von der Vollendung des Binnenmarktes. Es gibt aber mehr oder weniger auch bis heute noch Beschränkungen im Warenverkehr. Da geht es dann auch um ähnliche Vorschriften, vielleicht von kleinerem oder größerem Ausmaß, aber die Kommission bekämpft das weiterhin und versucht da ja immer weiter voranzukommen, dass es sich immer weiter angleicht und dass es immer weniger solcher Beschränkungen gibt. Und die Strategie, die die Kommission dafür fährt, ist, dass man gegenseitig die Regeln anerkennt. Also ist ja so ein Vorwurf, der oft an die EU gemacht wird, Stichwort Gurkengröße und was weiß ich, dass man alles immer bis ins kleinste Detail regelt. Und das ist natürlich auch wahnsinnig schwer, wenn ich jetzt 27 Staaten habe und ich versuche, die auf die exakt gleichen Regeln festzunageln, ne? Und dann hat man die Strategie ein bisschen gewechselt. Man hat einfach gesagt, okay, wir machen einfach wesentliche Anforderungen. Das ist nichts anderes als zu sagen, wir stecken einen Rahmen ab. Also von, ich weiß es nicht, was ist da ein gutes Beispiel? Also, dass man sagt, wenn da so und so viel Fettgehalt in der Butter in Deutschland ist und in Belgien ist es der und der Fettgehalt, dann versucht man nicht, beide Seiten zu zwingen, den gleichen Fettgehalt zu nehmen, sondern man sagt, innerhalb des Rahmens von so und so viel und so viel Fettgehalt ist das alles in Ordnung und dann muss man das gegenseitig anerkennen. Also das sind auch diese Richtlinien, indem man dann so einen Rahmen vorgibt und ja, ich glaube, es ist eine gute Lösung, um das nicht zu übertreiben mit den Regulierungen.
Ein weiter wichtiger Schritt für den gemeinsamen Binnenmarkt war auch die Angleichung der Angleichung der Steuersätze. Wie wir eigentlich alle wissen, Steuerpolitik ist weiterhin eine Kompetenz, die den Mitgliedstaaten vorenthalten ist. Also da haben ja die einzelnen Staaten immer noch sehr, sehr viel mitzusprechen und mitzureden, was ihre eigene Steuerpolitik angeht. Das bedeutet, bisher gibt es lediglich eine Einigung über einen Mindestsatz bei der Mehrwertsteuer und der liegt in der gesamten EU bei 15%. Dieser Mindestsatz, also ist ja auch wieder so eine ähnliche Regelung, die haben jetzt nicht gesagt, hey, ihr müsst alle genau den gleichen haben, sondern Minimum 15%. Da gibt es natürlich auch hier direkt Disclaimer, ein paar Ausnahmeregelungen. Wie wir wissen, in Deutschland gibt es zum Beispiel für Grundnahrungsmittel, also das betrifft sowas wie Milch, Fleisch und sowas, gibt es einen Steuersatz von 7%, also der dementsprechend gesenkt ist. Und um das mal so ein bisschen in so einen Vergleich zu bringen, wenn wir jetzt nur von dem regulären Mehrwertsteuersatz ausgehen, der ja mindestens bei 15% liegen soll, haben wir da auch eine relativ große Range zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten, wo die diesen Steuersatz ansiedeln. Also die Spitzenreiter, sag ich mal, mit dem höchsten Mehrwertsteuersatz sind einmal Ungarn mit satten 27%, was schon sehr, sehr viel ist, also ist ja fast ein Drittel so von. Danach kommen direkt Dänemark, Kroatien und Schweden mit 25%. Ich glaube, Schweden und Dänemark ist bei uns hier so relativ, haben wir noch ein bisschen mehr so im Kopf oder einen Bezug zu, weil man weiß, okay, da ist Alkohol und sowas, ne, ist ganz doll teuer und die Dänen fahren dann auch mal schnell über die Grenze nach Flensburg, um sich da dann halt günstiger irgendwie Sachen zu kaufen. Genau, und die niedrigsten Sätze, also am anderen Ende der Kette, haben wir einmal Luxemburg mit 17%, danach Malta mit 18% und dann ist ja uns ja auch bekannt, Deutschland, Rumänien und Zypern mit 19% Mehrwertsteuersatz. Also auf alles andere, was jetzt halt nicht diese Grundnahrungsmittel betrifft. Ich glaube, da ist ja auch diese Debatte mit veganen Produkten oder nicht, ne? Also bei veganen Produkten hat man ja auch das Ding, dass die eben nicht mit diesem Grundnahrungsmittelsteuersatz besteuert werden, sondern vieles auch diese 19% draufgeschlagen bekommt, wodurch die dann halt oftmals einfach teurer sind im Supermarkt als jetzt die fleischlichen oder die anderen Sachen mit Milchprodukten oder so. Genau.
Ja, da fällt mir die Hafermilch ein, ne? Die wird da irgendwie mit 19% besteuert und die Kuhmilch mit
Mit 7 dann.
Mit 7%. Ja. Ja, und da ist natürlich die Idee, dass man, wenn man jetzt über die Grenze fährt, also wenn man diesen freien Warenverkehr hat oder wenn man über die Grenzen fahren kann und da Sachen einkaufen kann, wenn da die Steuersätze zu unterschiedlich sind, dann wirkt sich das natürlich auf die Mitgliedstaaten und deren Einnahmen aus. Dementsprechend versucht man das dann irgendwie anzugleichen. Aber wie wir ja gehört haben, die Unterschiede sind da teilweise noch recht groß und deshalb auch hier wieder nicht der Ansatz mit der Brechstange, sondern ein langsames Aufeinanderzugehen. Dann gehen wir einmal weiter zum freien Personenverkehr. Da ist das Stichwort die Unionsbürgerschaft. Also die Unionsbürgerschaft beinhaltet einfach für uns EU-Bürger das Recht, dass wir in anderen EU-Ländern leben, arbeiten, studieren, in Rente gehen, was auch immer können. Und ist elementarer Teil von den Freiheiten, die wir genießen durch die Europäische Union. Wichtig dabei, sich in Erinnerung zu rufen, ist, dass das nicht bedeutet, dass man an der Grenze nicht kontrolliert wird. Das ist das Schengener Abkommen. Dazu haben wir letzte Woche erst eine Folge gemacht. Wenn euch das interessiert, natürlich da gerne auch nochmal reinhören. Auf jeden Fall ist ein Teil vom freien Personenverkehr das Diskriminierungsverbot. Also alle EU-Bürger müssen gleich behandelt werden. Und dazu gehört zum Beispiel, dass ich, wenn ich mich in Frankreich auf einen Job bewerbe, dass ich genauso behandelt werden muss wie ein französischer Mitbewerber oder aus einem anderen EU-Land. Und da möchte die EU einfach für alle die gleichen Chancen anbieten. Dann haben wir da auch nochmal ein interessantes Beispiel. Ist ein Beispiel, das wir tatsächlich auch im Interview mit Jascha Dopp für die Europawahl, wo er da auch nochmal ein bisschen was zugesagt hatte. Und zwar, wenn Teil vom freien Personenverkehr ist auch der Zugang zum öffentlichen Dienst in anderen EU-Ländern, bedeutet, ich kann in Polen oder in Dänemark kann ich verbeamtet werden und dort ja, Staatsdiener, wenn man das dann so platt sagen möchte, werden. Das geht aber nur dadurch, dass wir in der EU leben. So, jetzt hat man das Problem, es gibt viele oder es gab und gibt hoffentlich immer noch viele Lehrer, Englischlehrer in Deutschland, die verbeamtet worden sind, die aus Großbritannien kommen. So, in dem Moment, in dem die Briten aus der EU rausgegangen sind, sind sie natürlich keine EU-Bürger mehr und dürfen dann dementsprechend auch nicht mehr verbeamtet sein in Deutschland. Und das ist einfach so ein Beispiel für den freien Personenverkehr und auch die Probleme, die einem vielleicht gar nicht so klar sind, die der Brexit für viele Menschen verursacht hat. Ja, dann ist noch ein anderer Teil davon die Niederlassungsfreiheit, also dass man einfach Unternehmen in anderen EU-Ländern gründen kann und darf. Und da gab es dann auch mehr oder weniger Probleme als Beispiel. Wir haben natürlich Berufe, wo die Zugangshürden sehr hoch sind. Also nicht jeder kann sagen, ich bin jetzt Arzt. Da steckt ein sehr langes Studium dahinter und dann ist man Arzt. Und da hat natürlich jedes Land unterschiedliche Regeln gehabt. So, wenn ich jetzt als Arzt aus Schweden komme und möchte in Italien arbeiten und die Sonne genießen, dann muss ich natürlich irgendwie schauen, dass ich die Vorschriften in Italien, um Arzt zu sein, erfülle. Das kann ich ja nicht einfach so machen. Und ich würde sagen, es ist so ein bisschen Domino-Effekt. Also man sagt, wir machen jetzt freien Personenverkehr und dadurch entstehen neue Probleme, wie jetzt zum Beispiel das mit dem Arzt aus Schweden, der die Sonne genießen möchte. Und da muss man irgendwie schauen, okay, da müssen wir ja irgendwie gemeinsame Regelungen dafür finden. Und das ist so ein bisschen Domino-Effekt, dass da sich das dann immer weiter angleicht von den Regeln.
Ja, ich glaube, so diese gemeinsamen Regeln da auch irgendwo zu finden und dann so eine Grundlage dafür irgendwie zu setzen, okay, was sind die Anforderungen, was jetzt ein Arzt, eine Ärztin, was auch immer in der gesamten EU irgendwie leisten muss, ob diese Ausbildung dann noch gleich ausläuft. Also es ist schon ein spannendes Thema, wie man da dann auch auf einen Nenner kommt, um zu sagen, hey, das sind so diese Grundbausteine. Da ist vielleicht auch immer noch ein bisschen Potenzial, wie man das den Leuten auch vereinfachen kann. Aber was auf jeden Fall relativ einfach ist, ist der freie Dienstleistungsverkehr. Also das bedeutet, dass ich als EU-Bürgerin das Recht habe, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe oder selbstständig bin, dass ich meine Dienstleistung, die ich anbiete, halt auch in anderen EU-Ländern anbieten kann und dabei relativ egal ist, wo jetzt mein Unternehmenssitz ist und wo ich auch wohne. Also das bedeutet, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Tourismusbranche reingucken, Swinemünde ist ja sehr, sehr nah, ist ja eigentlich eine Grenzstadt zwischen Polen und Mecklenburg-Vorpommern. also zwei ja, EU-Staaten, Deutschland und Polen. Und das bedeutet, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich lebe in Swinemünde auf der polnischen Seite und biete jetzt aber im Sommer schön bei den Touris auf Usedom meine Dienstleistung an als, keine Ahnung, Strandkorbvermieter, was auch immer. Und habe mich damit selbstständig gemacht, aber mein Unternehmen, alles ist angemeldet, auch in Polen, das geht. Also da setzt die EU jetzt keine großen Grenzen. Da kann man ja unabhängig vom Wohnort, je nachdem, da leben und dort arbeiten und sein Unternehmen da auch ein Stück weit mitnehmen.
Da gab es aber auch einige spezifische Probleme. Also das Beispiel, das wir dafür haben, ist, da geht es um einen deutschen Malermeister, der seine Dienstleistungen halt auch in Belgien angeboten hat. Heißt einfach, er wird bezahlt, dass er da die Wände schön streicht. Und in Belgien gibt es aber die Vorschrift, dass ich als Maler die Farben, die ich transportiere, die müssen in einem Fahrzeug transportiert werden, das vom belgischen TÜV abgenommen wurde. So, der deutsche Malermeister hat natürlich kein Auto, das vom belgischen TÜV abgenommen wurde. Er hat natürlich sein in Deutschland zugelassenes Auto. Und dementsprechend durfte er dann seinen deutschen Lieferwagen in Belgien nicht benutzen. So, das wäre dann so ein Beispiel, ne? Das ist natürlich auch schon sehr detailliert oder sehr spezifisch. Aber das sind dann solche kleinen Hemmnisse, die es immer noch gab im Binnenmarkt, die dann so langsam abgebaut werden sollen. Ja, dann gab es da eine Idee, dass man irgendwie einen Kompromiss macht, dass sich der Dienstleister nur an die Regeln des eigenen Herkunftslandes halten muss. Würde bedeuten, wenn der deutsche Malermeister die deutschen Regeln alle erfüllt, dann muss er sich in Belgien keine Sorgen machen. Da gab es dann aber so ein bisschen Angst vor Lohndumping und dass dann Staaten, die niedrigere Standards haben, dass die dann Vorteile haben und so weiter. Und dementsprechend wurde das dann letzten Endes abgelehnt. Aber der aktuelle Kompromiss ist, dass man sich an die Bestimmungen in dem Land, in dem man seine Dienstleistung anbietet, halten muss.
Kommen wir jetzt noch zu einem auch relativ großen und wichtigen Punkt, aber auch schon den letzten in unserer Liste von diesen vier großen Bestandteilen des Binnenmarktes, und zwar der freie Kapitalverkehr und der freie Zahlungsverkehr. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was man ja auf persönlicher Ebene auch immer mal erfährt, ne? Also ich kann ja relativ easy im Internet mir auch irgendeine Sache aus Frankreich oder was auch immer bestellen, und das mit dem Geldtransfer ist total easy. Also das umfasst einfach die freie Bewegung von Geld und auch von Investitionen innerhalb der EU-Länder und auch den freien Zahlungsverkehr für grenzüberschreitende wirtschaftliche Aktivitäten.
Wenn ich jetzt wieder an den deutschen Malermeister in Belgien denke, heißt, der belgische Kunde kann dann ganz einfach sein Geld auf das deutsche Konto überweisen, ohne dass es da mit irgendwelchen Steuerbehörden oder mit, weiß ich nicht, mit dem Zoll oder was auch immer, das geht einfach problemlos.
Ja, man kann ja auch, wenn man jetzt, keine Ahnung, ich war letztes Jahr in Tschechien im Urlaub und da konnte ich ja auch ganz easy am Bankautomaten mir dann halt das in tschechische Kronen umtauschen lassen und dann wieder auch zurücktauschen. Also ne, das gehört alles zu diesem freien Kapitalverkehr dazu. Natürlich, Beschränkungen gibt's auch hier, aber das ist halt nur eigentlich wichtig und interessant, wenn es um den Kampf gegen Steuerhinterziehung, Drogenhandel, Geldwäsche oder halt so im extremsten Fall natürlich auch Terrorismus und sowas geht. Also da gibt's auch beim Kapitalverkehr und dem Zahlungsverkehr natürlich Beschränkungen und Untersuchungen, aber jetzt so für den normalen Bürger, der jetzt nicht gerade im Drogenhandel oder in der Geldwäsche irgendwie verstrickt ist, für den ist das alles möglich. Und das ist, denke mal, auch so im Alltag ein großer Vorteil, den man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, dass das auch viel mit der EU und dem Binnenmarkt hier zu tun hat.
Ja, ich glaube, wir sind als Menschen alle Gewöhnungstiere. Und irgendwann nimmt man die Sachen, an die man sich gewöhnt hat, die nimmt man dann für selbstverständlich.
Ja.
Und deshalb machen wir das natürlich nochmal so ein bisschen klar und hoffen, dass da jeder auch ein bisschen sich das nochmal bewusst macht, dass das nicht so natürlich ist. Kann man bestimmt auch ein Gespräch mit den Großeltern führen, die können da bestimmt auch ein Lied von singen. Aber ja, das soll es auch schon gewesen sein für heute. Wir wollen nur noch einmal kurz, ist die letzte Folge vor der Europawahl, bitte am 9. Juni hingehen. Für die Briefwahl ist das jetzt zu spät. Jetzt bleibt nur noch der Gang ins Wahllokal. Und an alle, die noch nicht gewählt haben und die Briefwahl nicht machen, bitte dran denken am Sonntag, bitte die Zeit nehmen und einmal wählen gehen.
Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ansonsten abonniert gerne den Podcast auf Spotify oder auf welche App ihr das auch immer hört. Und teilt das auch gerne mit Freunden und Familie. Ansonsten findet ihr uns natürlich wie immer im Internet, auf unserer Website, dann natürlich auch auf Social Media, den gängigen Plattformen wie Facebook, X, Instagram und YouTube. Da sind auch immer wieder spannende Inhalte zu finden. Ansonsten bleibt uns eigentlich nichts weiter übrig, als zu sagen, noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.